Der letzte reguläre Gottesdienst in diesem Jahr. Welches Thema passt zu diesem Gottesdienst? Sollen wir seufzen über das, was wir verpasst haben? Sollen wir danken? Gab es genug auch Anlässe und tagtäglich danken wir an Gott? Passt auch nicht so ganz. Vielleicht müssen wir uns fragen, ob es Glaubenszeugnisse in der Bibel gibt, aus dem Mund der Apostel, wie sie ihre Jahresbilanz gezogen haben. Das Wort Gottes bietet uns sehr viele Lebenszeugnisse von den Aposteln, wie sie das Erlebte beurteilt haben, wie sie ihren Blick auf das Vergangene geworfen haben. Ich möchte mich auf den Apostel Paulus berufen, wie er seine Erfahrungen verarbeitet, wie er ein Urteil über das Erlebte zieht. Müde und von allen Seiten bedrängt, schaut der Apostel Paulus auf seine vergangene Zeit zurück. Und damit zeigt er, unter welchem Blickwinkel er sein Leben betrachtet. Und wir können auch davon lernen, was dem Apostel Paulus wichtig war. Er erzählt sehr wenig davon, wie viele Gemeinden er gebaut hat. Ihr hättet bestimmt erwartet, ich müsste hier so eine PowerPoint-Präsentation machen mit all unseren Ereignissen. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich diese Art bei den Aposteln nicht finde. Aber das, was schon in der Moderation angekündigt wurde, war sowohl den Aposteln wichtig als auch uns, den heutigen. Es geht darum, wo ist Gott erkennbar gewesen in deinem Leben, in meinem Leben. Und wir sind durch dieses Lebenszeugnis des Apostels dazu aufgefordert, den gleichen Blickwinkel in unser Leben aufzunehmen. Mit den gleichen Augen wie der Apostel Paulus damals auf unser vergangenes Jahr zu schauen. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, da steht es geschrieben, Paulus erzählt über seine Reisen, es waren so Kapitel, wo er dargestellt hat, wie es ihm eigentlich ging. Und dann kommt er zu dieser Aussage, denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist sicherlich kein Jahresbericht des Apostels, auch keine Jahresbilanz. Wenn man aber die Kapitel davor und danach liest, dann entdeckt man die Umstände im Leben des Apostels Paulus, die ihm keinen Anlass zur Freude gaben. Er sagt, denn wir wollen euch nicht in Erkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwerten und über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Anscheinend waren die äußeren Umstände des Apostels Paulus äußerst aussichtslos und hoffnungslos. Paulus und seine Mitarbeiter haben gedanklich Abschied vom Leben genommen. Und dennoch schaut Paulus nicht auf diese Umstände. Er schaut über diese Umstände hinweg. Er schaut nicht auf das, was ihm Lebensenergie und Kummer gekostet hat. Nicht das ist seine bleibende Erinnerung. Für Apostel Paulus ist wichtig, was sich in der unsichtbaren Welt abgespielt hat. Für den Apostel Paulus wichtig, was sich in der unsichtbaren Welt abgespielt hat. Warum? Weil nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schaut er. Weil das Sichtbare zeitlich ist. Aber das Unsichtbare ist ewiglich. Paulus weiß, dass was sich in seinem Leben abspielt, all das hat Konsequenzen in Ewigkeit. Darum richtet er seinen Blick auf das, was in der Ewigkeit bleiben wird. Das ist sein Blick am Ende des Jahres übertragen. Nicht, was hier auf der Erde bleibt, wie auch wichtig uns scheinen mag. Was war dieses Unsichtbare in deinem Leben? Wie können wir da diesen Weg mit Paulus gehen und zu sagen, jawohl, das haben wir erkannt und das können wir auch in unserem Leben entdecken. Paulus blickt tief in sein Leben. Seine Augen sind darauf gerichtet, wie Gott in seinem Leben gearbeitet hat. Nicht, was er erreicht hat, das war der Punkt, warum für mich wichtig war, nicht zu sagen, den Namen haben wir geändert, Entschluss zu bauen. Das sind Sachen, die auch aus uns kommen können. Aber wir müssen den Startpunkt dort bestimmen, wo Gott ganz klar und deutlich an dir gearbeitet hat, in deinem Leben. Wo hat diese Gnadenwirkung Gottes, über die wir sprechen, Gestalt genommen hat? Ganz real, unmittelbar. Paulus schaut hier nicht auf die Sorgen des äußeren Menschen. Dieser äußere Mensch, der jeden Tag abstirbt, damit der innere kommt, das ist der besorgte Mensch, dessen Leben von den irdischen Sorgen bestimmt ist. Dieser Mensch, das ist das, was uns prägt und das, was uns bewegt, was uns immer beschäftigt, sind unsere Lebensinstinkte. Auch unsere berechtigten Bedürfnisse, unsere Träume, unsere Begierden, unsere Ambitionen, unsere Pläne, all das aus der ewigen Perspektive bezeichnet Paulus als äußerer Mensch, der jeden Tag, so wie vielleicht ein unschöner Vergleich, wie eine Haut bei der Schlange abfällt. Ja? In dem Maße, in dem der Organismus, der Körper, die Schlange entwickelt, fällt diese Haut als etwas, was nicht mehr brauchbar ist. Also vielleicht dieses Bild hat Paulus vor Augen, wenn er sagt, die Sorgen, die dich prägen, bestimmen und die für dich so absolut und ultimativ wichtig sind, das ist der äußere Mensch. Der wird immer kleiner, der fällt weg. Schau mal auf das Unsichtbare. Schau mal auf den Maß des Wachstums deines inneren Menschen. Paulus sagt, dieser äußere Mensch, wie er auch dir wichtig scheinen mag, für die Ewigkeit hat es keine Bedeutung. Paulus weiß wohl, dass diese Haut, die abfällt, für uns einen Schutz und Sicherheit anbietet. Wir suchen in dieser Haut unsere Zuflucht. Wir fliehen in diese trockene Haut, die keine Bedeutung für die Ewigkeit und meinen, wir haben da einen Zufluchtsort erreicht. Paulus bringt dieses Bild mit der toten, trockenen Haut und zu sagen, das ist kein Zufluchtsort. Paulus sucht in seinem Leben, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Er sucht einen sicheren Ort, wo er Zuflucht und Sicherheit findet. Er blickt in sein inneres Leben und schaut, wie hat sich mein inneres Leben mit Gott verbessert. Er sagt dadurch, ich habe aus jeder Situation meines Lebens gelernt, dass nicht die äußeren Sicherheiten und nicht die irdischen Gewinne mir Schutz geben, sondern Gott und dann, pass mal auf, Gott der Auferstehung. Er sagt nicht Gott der Liebe, Gott der Barmherzigkeit, das sagt er auch an anderen Stellen, aber an dieser Stelle sagt er Gott der Auferstehung. Damit bezeugt er einen Gott, der wirkt. Gott der Auferstehung ist kein bloßer Spruch. Gott der Auferstehung war Gott, der heute und jetzt wirkt. Nicht Gott der Vergangenheit, nicht Gott der Krippe, sondern Gott der Auferstehung. Paulus schaut in sein Leben, wo Gott tatsächlich hier und jetzt gewirkt hat. Wo das Leben Gottes sichtbar war, spürbar war. Wo er das in seinem eigenen Leben gespürt hat. Dieser Gott ist nicht ein Gott des Wortes, des geschriebenen Wortes. Das ist Gott des Lebens. Das Leben hat was mit Aktivität, mit Tat zu tun, mit einer realen Erfahrung. Und Paulus bezeugt diesen Gott und sagt, suche in deinem Leben, quasi sagt er dir, suche in deinem Leben, wo Gott hier und jetzt gewirkt hat, real. Nicht, was du glaubst, was er gedacht hat, sondern was er tatsächlich erlebt hat. Diese Gnade, pure, reine Gnade Gottes. Und wir sehen, dass Paulus hier dieses Wort Vertrauen nicht einfach pauschal und religiös gebraucht. Er hat dieses Vertrauen an seinem eigenen Leib erfahren. Dieser Satz, damit wir uns nicht auf uns, sondern auf Gott vertrauen, ist im Munde des Apostels kein banaler Satz. Es ist immer ein persönliches Ergriffensein, ein persönliches Glaubenszeugnis aus einer konkreten, erlebten Grenzsituation. Da, wo wir an unseren Grenzen kommen, da, wo unsere menschliche Ressourcen nicht mehr ausreichen, da wo gesundheitlich, mental, körperlich am Ende unserer Vorstellungskraft sind, da wo unser Leben in eine Grenzsituation gerät, wo unsere Lebensreserven, Fähigkeiten, auch unser Lebensraum, unsere Lebensbedingungen nicht ausreichen, um den nächsten Schritt zu machen, dort begegnet Gott uns. Und Paulus erlebte diesen Gott ganz nah. Er hat diesen Gott erfahren als Gott der realen Kraft. Nochmal, die Bibel, wenn das Wort Gottes Jesus Christus als Gott der Auferstehung bezeichnet, dann geht es darum, dass Gott nicht nur ein Spruch ist, dass Gott nicht nur ein Gedanke ist, sondern Gott ist real, heute und jetzt. Seine Auferstehungskraft ist real. Und Kraft, die lässt sich spüren. Kraft ist nie abstrakt. Kraft bedeutet, irgendwas hat mich berührt. Und ich habe es gespürt. Das ist mein Lebenszeugnis, sagt Paulus uns. Und Paulus hat diesen Gott der Auferstehung in den Situationen erlebt, wo sein Lebenspotenzial am Ende war. Da, wo seine Lebensressourcen nicht mehr ausreichten, aus einer negativen Situation rauszukommen. Und das ist ein Zeugnis vom Charakter unseres Gottes. Dass Gott uns in einer extrem aussichtslosen Situation begegnet, zeigt, dass er Gott der Gnade ist. Damit wird gesagt, dass er kein Gott der Kooperation ist. Er gibt keine Unterstützung zu dem, was wir schon ohne ihn geleistet haben. Diese Autorität und Vollmacht haben wir. Vieles ohne Gott zu machen, das liegt in unserem So-Sein und Menschsein. Aber Gott offenbart sich als Gott der Fülle, als schenkender Gott. Er salbt uns mit dieser Fülle. Er kommt entweder ganz als Fülle oder gar nicht. Und Gott will sich gerne als Gnadengott, als Gott der Fülle offenbaren. Und gerade in die Situation, wo wir diese Gnade tatsächlich brauchen. Nicht, dass wir immer zitieren und sagen, danke dir Gott für deine Gnade. Das gehört zu unserem Leben dazu. Aber diese Gnade tatsächlich zu erfahren, das passiert nur in den Situationen, wo du aus dem ganzen Herzen schreist, Gott, erbarme dich meine, damit ich am Ende meine Kraft. Also Gott offenbart sich sehr gerne als Gott der Gnade dort, wo wir diese Gnade brauchen. Dort, wo wir dieser Schrei nach seiner Gnade, nach seiner Erneuerung, nach Vergebung, nach Leben seinen Höhepunkt und unsere Fähigkeiten ihren niedrigsten Punkt erreicht haben, dort kommt Gott. Dort begegnet er uns. Und du fragst, warum? Warum macht er es so? Er macht es nicht, weil er sparsam ist und seine Ressourcen bedacht ausgibt. Sein Plan ist, vermute ich, ist meine Erkenntnis. Sein Plan besteht darin, dass er sich uns zu erkennen gibt. Wenn es uns sowieso gut geht, wenn wir sowieso alles organisiert haben, da können wir immer Gott dazu kleben. Aber die Geschichte der Bibel, die Geschichte der Patriarchen, der Glaubenshelden zeigt, sie haben Gott dort erkannt, wo Gott mich nicht zu vermischen war. Wo er ganz als reiner Gott kam, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, wo du null Chancen für dich siehst, vergeben zu werden, kommt hier und salbt dich mit dem Heiligen Geist. Und dann erkennen wir Gott. Und das sind die höchstheiligen Momente unseres Lebens, wo wir Gott als Gott erkennen. Gott will sich uns persönlich vorstellen. Gott will, dass wir ihn persönlich erkennen. Das sind so diese Momente, wo wir am Ende unserer Möglichkeiten nach ihm schreien. Dann kommt er. Er bereitet uns dadurch auf die Ewigkeit vor. Und Gott will, dass wir seine Kraft, seine Gnadenwirkung pur, ohne Beimischung unsere Kraftreserve erfahren. Er überrascht uns. Er schenkt uns etwas. Er begnadigt uns. Und immer dann, wenn wir kraftlos, ideenlos sind, wo wir Verlangen nach Erlösung und Erneuerung haben, dann kommt er. Dann ist er ganz rein als Fülle des Lebens, als Gnade. Und alles nur mit einem Ziel, dass unser Leben immer mehr von der Erfahrung seines göttlichen Lebens erfüllt ist. Immer mehr. Und diesen lebendigen und lebendig machenden Gott dürfte Paulus in seinem Leben erfahren. Das ist seine Jahresbilanz. Er weiß ganz genau, wo dieser lebendig machende Gott ihn und ihm geantwortet hat. Als kranker Mann hatte Gott um Heilung gebeten und dann hört er Gottes Stimme. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Der Paulus, der größte Apostel aller Zeiten, könnte sagen, wieso doch mir? Ich habe so einen guten Job für dich geleistet. Ich habe gesehen, wie die Menschen sich bekehrt haben. Ich habe gesehen, wie ich die anderen geheilt habe. Und mir? Und mir? Warum wärst du es die Gnade mir nicht? Warum kann ich nicht geheilt werden? Und dann kommt Gott und sagt, du, weißt du, was meine Gnade bedeutet? Das ist das Höchste, das Tiefste, was jeder Mensch sich vorstellen kann. Und diese Gnade bekommst du, diese Fülle des Lebens. Mich bekommst du, ich bin genug. Und Paulus war damit komplett erfüllt. Das war ein Moment in seinem Leben. Wenn er eine Jahresbilanz gezogen hätte, würde er daran denken und sagen, das war der Punkt, das war der Tag, an dem Gott mir begegnete. Und Gott erzieht Paulus jede Möglichkeit, ihn, den lebendigen Gott, außer seiner reinen Gnade zu erkennen. Gott ist genug, das dürfte Paulus erfahren. Und der wahre Glaube an Gott lebt deshalb nicht aus den inszenierten, künstlichen, nachgebildeten Worten über Gott. Sie sind auch wichtig, zweifellos. Sie leben auch nicht von unseren Dankaufkleger, vielleicht heute vom Mittagessen, sagen, oh danke dir Gott, dass ich so einen Saubraten habe, wie toll und wunderbar bist du in meinem Leben. Und wie toll bist du zu mir, dass ich eine Gehaltserhöhung habe. Und toll und groß bist du in meinem Leben, weil du mir diesen Jesus geschenkt hast. Der Glaube beginnt dort, wo wir nochmal aus einer Grenzsituation zu Gott sagen und schreien, wo bist du? Dann kommt er. Und ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du während der Anbetungszeit, die wir jetzt nach meiner Predigt miteinander erleben, ich möchte dich dazu auffordern, auf eine Reise ins Jahr 2018 zu gehen, um dich zu fragen, wo hat die Gnade Gottes an dir gearbeitet? Nicht, was du und wie du etwas erreicht hast, sondern wo Gott sich in seiner Fülle, in seiner Großzügigkeit geoffenbart hat. Da, wo es du nicht erwartet hast. Also um diesen Blick zu gewinnen, musst du die Augen echt gewaltsam öffnen. Das liegt nicht auf der Oberfläche. Da muss man ins Gebet gehen. Und wir müssen Gott Ehre geben für diese Begegnung. Denn das, was wir in die Ewigkeit nehmen, nicht unsere Bemühungen, nicht unser Gemeindezentrum, auch nicht deine Gehaltserhöhung, auch nicht dein Auto, auch nicht deine liebe Familie und nicht dein Feiern, was wir in die Ewigkeit mitnehmen, sind diese Momente der Gnade Gottes. Das ist diesen inneren Menschen, das ist meine innere Identität, ich, der von der Gnade Gottes berührt war. Nicht ich, der sich um etwas bemüht hat, sondern ich, der von der Gnade Gottes berührt war. Es sei eine Heilung, es sei eine Begegnung, ein Geschenk. Das, was du schon seit 10 Jahren vor Gott erbeten hast, dann ist plötzlich erschienen und plötzlich von der anderen Seite, von der du nicht erwartet hast. Um diese Sachen zu sehen, brauchst du wirklich einen Weg. Ein Prozess. Und dafür haben wir uns Zeit genommen. Das Team kann auch nach vorne kommen. Wir wollen dir diesen Gebetsraum anbieten und gestalten, dass wir aus dem Gebet heraus, aus der Anbetung, Gott erheben im Sinne der Heiligen Nacht. Gott sei Ehre in der Höhe. Damit beginnt die Offenbarung Gottes, dass du Gott über alles siehst. Nicht deine Sorgen, nicht deine Probleme, nicht deine Fehler, sondern wo hat die Gnade Gottes dich bewegt, dich berührt, Wo hat sie dir gesagt, stopp, aufhören? Wo hat sie dich ermutigt? Was sind so die sicheren Zeichen dafür, um diese Gnade Gottes mit unseren Leistungen nicht zu verwechseln? Frage dich nach den Erfahrungen aus dem Jahr 2018, die dein Leben geändert haben, und zwar in die Richtung, die Gott will. Frage dich, was dich dazu geführt hat, Gott mehr zu lieben, und du plötzlich gespürt hast, dieses Gefühl, Jesus, ich liebe dich. Frag dich, welche Situationen, welche Ereignisse, welche Erlebnisse dich dazu geführt haben, etwas zu tun, was du normalerweise nicht tust. Was du normalerweise tust und sagst, Gott sei Dank dafür, das hat der Mensch des Alten Testamentes gekannt. Aber die veränderte Kraft des Heiligen Geistes, die uns ändert, ohne dass wir auch darum gekämpft haben, das ist das Neue. Das ist das neue Volk Gottes. Frage dich, was hat dich dazu geführt, dass du etwas tust, was du normalerweise aus deinen eigenen Kräften nie tun könntest? Und gib Ehre unserem Gott. Du wirst auch die Möglichkeit haben, wenn der Heilige Geist dich bewegt, wenn du spürst, du möchtest etwas weiter sagen, dann wird das Team dich dazu einladen, Gott zu bezeugen, Gott Ehre zu geben, Gott groß zu machen. Unser dreieinige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unsere Zeit liegt in deinen Händen. Die Tage sind gleich, ob 31. Dezember oder 5. Juli. In jedem Tag unseres Lebens sind wir in deiner Hand geborgen. Wir danken dir für die Gnade, dass du uns Augen geöffnet hast auf deine Existenz, dass wir nichts dafür getan haben, dich für einen wahren, lebendigen Gott zu halten. Dass wir diese Überzeugung in uns haben, du lebst. Wir können das nicht beweisen, wir können darüber nicht argumentieren, aber es ist einfach in uns. Und das ist das größte Geschenk, was jeder Mensch sich wünschen kann, diese Gabe des Glaubens. Wir danken dir dafür. Wir sehen die Wirkung deiner Gnade in unserem Leben, dass wir glauben dürfen, dass wir dein Gnadengeschenk aus deiner Hand empfangen dürfen. Wir wollen diesen Raum, Herr, öffnen, dich bitten, geh du als Erster in diesen Raum und zünde dieses Feuer an, dass wir in dir, mit dir brennen, dass unsere Augen die Momente sehen, wo du uns überrascht hast, wo du uns gesalbt hast mit deiner Gnade, mit deiner Großzügigkeit, weil wir alles andere erwartet haben, aber du bist gekommen als Gott der Gnade, als Gott der Lebensfülle. Wir wollen dir Ehre geben, nicht unseren Leistungen. Herr, wirke durch unsere Herzen, durch unsere Zeugnisse, durch unsere Lippen. Und mach diese Gnade, von der dein Apostel Paulus gesprochen hat, noch reicher in uns, dass sie sich vermehrt durch unser Zeugnis, durch unsere Antworten, durch unser Lobeslied zu dir.